What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit der zweiten Episode von der Berlinale 75. Ich bin wieder Patrick und neben mir ist heute
Lida. Hallo.
Ja, ihr seht heute oder ihr hört vielmehr leider ohne Jakob heute. Das hat terminlich nicht funktioniert, aber ich bin sicher, das kriegen wir in der nächsten Episode schon wieder so hin, dass wir alle gleichzeitig da sind. Und deswegen sparen wir uns vielleicht den ein oder anderen Film, auf den sich die Leute noch mehr freuen, vielleicht als andere, aber das will ich mal so dahingestellt lassen. Sparen wir uns die erstmal aus und werfen mal einen größeren Blick oder einen weiteren Blick hier auf das Festival. Bevor wir das aber machen, Lida, kurze Bestandsaufnahme, wie immer, wie geht's dir so?
Oh, ich glaube, bei mir ist jetzt langsam so der Tiefpunkt angekommen. Ich gähne und sehne dem Tag entgegen, nämlich übermorgen, an dem ich etwa zwei, drei Stunden länger schlafen kann, weil ich den ersten Film schon gesehen habe. Also das brauche ich ganz dringend, weil ich wirklich merke, wie schlimm das wird und wie schwer es mir fällt, in den ersten beiden Filmen, die früh am Morgen sind, wach zu sein.
Ja, die sind ein bisschen fies dann natürlich immer programmiert, besonders weil das ist dann so aus dem Leben der Presseleute erzählt. Es gibt hier halt immer diese Kaffee-Lounge, aber die öffnet immer erst um 10. Das heißt, diesen ersten Kaffee bekommt man dann immer noch nicht. Mubi hatte so eine kleine Aktion hier bei so einem kleinen Kaffee. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Da hatten die ein paar hundert Kaffees schon vorbezahlt. Das heißt, man konnte da hingehen. Aber das war irgendwie nur ein, zwei Tage und die Aktion ist schon wieder vorbei.
Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe mir dann einfach einen Kaffee geholt, weil ich dann einfach also kapituliert habe, quasi vor der Müdigkeit und gesagt habe, ich muss vorher einen Kaffee trinken. Dann gebe ich lieber die 5 € irgendwie dafür aus, hier am Potsdamer Platz oder die 4 € und dann...
Ja. Also, aber vielleicht kann sich Mubi dazu durchringen, in den nächsten Jahren noch ein paar hundert Kaffees mehr draufzulegen.
Ja, oder Einstein sponsert hier einfach eine zweite Kaffeemaschine, denn die haben halt auch nur eine. Und dadurch, dass es nur eine ist, ist die Schlange halt ewig. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, hunderte Filmkritiker hier, eine Kaffeemaschine dauert 100 Jahre.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob mir das erst dieses Jahr so besonders auffällt, aber ich habe das Gefühl, mehr Leute als sonst verlassen so vorzeitig das Kino. Ist das was, was du bestätigen kannst? Also das habe ich gerade eben wieder bei dem ersten Film gesehen. Wir haben gerade den neuen Lucile Hadjiavilovic gesehen und da sind schon einige bei mir zwischenzeitlich aufgestanden.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Allerdings war es nicht das, was ich so als Fluchtfilm bezeichne. Filme, bei denen ganz, ganz viele Leute rausgehen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen immer was mit Termindruck zu tun und dann ist es auch so eine Platzfrage einfach. Manchmal, wo man sitzt, nämlich es gibt Plätze, von denen aus man besser sieht, wer geht und Plätze, von denen man das vielleicht nicht so gut mitkriegt. Daher ist es mir persönlich noch nicht so stark aufgefallen.
Ja, okay. Vielleicht, also mir kam es teilweise wie so eine Kapitulation vor, aber vielleicht werden sich da auch nur einfach neue Plätze gesucht, wer weiß schon. Gibt es so bisher so ein Zwischenfazit? Wie gefällt es dir bisher, die Berlinale?
Das ist wieder so eine typische Berlinale. Umso mehr Festivals man besucht, umso mehr sieht man, welchen Charakter so das einzelne Festival hat. Und wir haben wieder die klassischen Filme, die es ganz oft gibt, zum Beispiel dieses epische chinesische Drama, was dann meistens so ein Historienstück ist und über 2 Stunden geht. Man hat dann diese südamerikanischen Filme, die leicht abgehoben sind und oft sehr langsam im Tempo und sehr verwunden. Es gibt so eine märchenhafte Geschichte. Wir haben diesen möchte gern provokanten französisch oder französischsprachigen, in dem Fall halt kanadischen Film, also franco-kanadisch, über den wir noch sprechen. Dieses Jahr scheint eine sehr gemächliche Berlinale zu haben. Es gibt keine wirklich temporeichen oder reinkrachenden oder viele provokante Filme. Vieles scheint gemächlich und sehr mittelmäßig zu sein. Also nicht schlecht, aber auch nicht herausragend.
Ja, für mich ist es wieder so, dass sich das schon lohnt, wenn man eher in die Nebensektion geht, also dieses Forum und Forum Expanded, das sind dann immer so meine Kategorien und bisher haben die auch so die Highlights zutage gefördert bei mir. Aber Lida, wir haben heute eher so eine Zwischenepisode und beim nächsten Mal gehen wir dann vielleicht wieder voll rein und sprechen über Mickey 17. Da ist ja schon eine Kritik von dir auch draußen, die man sich durchlesen kann. Und ich glaube, da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, die könnte kontrovers werden. Also darauf freue ich mich schon. Und bis dahin sprechen wir aber heute über Ja, wir hatten auf jeden Fall den viel erwarteten Michel Franco, der ja in Competition ist. Ist ja schon auch ein kleiner Wurf der Berlinale gewesen, weil sich ja Michel Franco so in den letzten Jahren schon etabliert hat als eine wichtige Stimme des Autoren, Filmer, Innenkinos. Und sein neuer Film Dreams, wieder wie im Vorfilm Memory mit Jessica Chastain. Willst du uns kurz mal da einführen, worum es da geht in diesem Film?
Ja, gerne.
Ist ja in gewisser Hinsicht wieder so ein typischer Franco, oder? Was seine Themen angeht.
Genau, wir haben Themen, da merkt man gleich, das sind die, mit denen er sich oft beackert hat, nämlich natürlich Männer-Frauen-Beziehung, aber alles auch sehr symbolisch geprägt und auch gerade mit politischen, gesellschaftlichen und auch nationalen, also staatspolitischen und hier in dem Fall ganz spezifisch migrationspolitischen Themen. Nämlich geht es um eine reiche, wohlhabende Society-Erbin in den USA, die von Chastain gespielt wird, die eine innige Liebesbeziehung, also es ist durchaus schon mehr als eine Affäre, einfach nur mit einem jungen, illegal eingewanderten Mexikaner hat. Dieser junge Mann ist auch Tänzer, also er hat durchaus eigene Karriereambitionen, eigene Berufsambitionen, die er auch verfolgt. Aber da sie eben nicht offen in der Beziehung zu ihm stehen will oder kann, er das aber immer wieder einfordert, entstehen da Probleme. Und es kommt dann auch zu einer sehr finsteren Eskalation, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, weil das wirklich den ganzen, also das ist ein Entscheidender, das muss man einfach sehen. Aber da haben wir eben diese Beziehung, die auch sehr viele Fragen uns offen lässt. Zum Beispiel die Frage, möchte er jetzt nur, um sich selber zu behaupten, dass sie zu ihm steht? Oder ist das für ihn wirklich so ein Liebesbeweis, den er braucht? Oder ist sie, schämt sie sich für ihn? Oder ist sie einfach so in ihrer sozialen Situation gefangen, dass sie das nicht machen kann? Also wir haben da sehr viel Ambivalenz auch.
Ja, und ich glaube, da sind dann auch die Stärken in diesem Film definitiv, dass man das gar nicht so sagen kann, wie es dann um die Liebe wirklich bestellt ist in diesem Film. Und ich würde schon noch betonen wollen, also das ist ja nicht nur einfach eine reiche Frau, sondern wirklich superreiche, ne? Also
ja,
da sind
also
Privatjets und so weiter, sind gang und gäbe.
Genau, also auch hohe politische Kontakte, wo man merkt, wenn er in einer Szene zum Beispiel verhaftet und deportiert wird, dass sie dann nur mal ein paar Anrufe machen muss und dann ist er in der nächsten Szene dann schon wieder in London und eigentlich da raus. Also es ist auch wirklich Einfluss, den sie hat und sie kann sich alles leisten. Sie hat auch mehrere Stiftungen und dergleichen, die sie dann auch zum Teil zur Steuerwäsche haben. Also das ist wirklich ganz oben.
Ja, genau. Und wenn man da mal anruft, weiß man nicht, ob man nicht gerade jemanden in der Luft auch erwischt im Flugzeug. Ja, und der Film fängt ja schon ganz eindringlich an, ne, mit dieser Szene in diesem Lastwagen, wo wir dann einfach nur sehen, wie dieser Lastwagen auf so einem verlassenen Highway mehr oder weniger hin und her wackelt. Und wir erfahren dann, okay, das sind gerade die MigrantInnen, die sich da versucht haben, ein Ticket über die Grenze zu holen, also ein illegales Ticket sozusagen. Und unser Protagonist, also einer der beiden, der schafft es eben, da zu entkommen. Und ja, dann ist man eigentlich drin. Und ich finde, so wie sich der Film aufbaut, das hat mir schon sehr gut gefallen, weil da stehen dann schon relativ viele Fragezeichen, oder? Also er landet dann in San Francisco, also ich glaube, er beginnt oder der Lastwagen hält in Texas und dann schafft er es irgendwie nach San Francisco, weil er weiß, dass er eben dort diese reiche Erbin hat, mit der er offenbar schon eine Vergangenheit hat und für diese hat er in deren Stiftung auch als Tänzer in Mexico City gearbeitet und daher kennen die sich irgendwie. Und ja, ich glaube, je mehr der Film da so im Unklaren lässt oder Unschärfe zulässt, desto mehr gefällt er mir. Der ist aber auch schon stark geteilt, ne? Also der hat am Ende so das letzte Drittel auf einmal eine ganz neue Dynamik und da habe ich mir fast gewünscht, dass der ganze Film sich ein bisschen um dieses Dilemma drehen würde oder eben mehr das, was er zu Beginn macht. Aber er findet so eine Mischung aus beidem und da sind dann auch Elemente drin, so gegen Ende, die haben sich schwierig für mich eingefügt. Die haben sich eigentlich gar nicht eingefügt. Also ich will da nicht zu viel verraten, glaube ich, aber die Art, die Beziehung da annimmt.
Also man kann definitiv so viel sagen, dass da auch immer eine stark metaphorische Ebene mitschwingt. Einmal ist da die gender-metaphorische Ebene, weil wir hier dieses Ding haben, dass eine reiche Frau sozusagen die Position innehat in der Beziehung, die in der traditionell patriarchalischen Konstellation der Mann innehat, nämlich der reiche Versorger und dann eine attraktive, wesentlich jüngere Partnerin, das wäre traditionell. Hier ist es halt umgekehrt, wobei Jessica Chastain ja auch immer noch sehr gut aussieht. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie eine unattraktiv wäre, aber natürlich ist der große Altersabstand und auch der ökonomische Machtunterschied einfach da. Dieser junge Tänzer hat eben nicht diese ganze Macht und aber hier vor allem die politische Ebene, da sind natürlich hier Symbole, die beiden für Mexiko und für die USA und im letzten, es ist nicht mal ein letztes Drittel, es ist eigentlich nur die letzten vielleicht 15 Minuten oder 10 Minuten, wird der Film wirklich so extrem in seinen Szenen, dass er eigentlich nur als Metapher funktionieren kann. Also dass diese ganze Beziehungsebene, alles, was am Anfang aufgebaut wird, das kann man nicht mehr ernst nehmen, dass das jetzt noch wirklich passiert, weil es in komplettem Gegensatz zum Teil zu dem steht, was psychologisch etabliert wurde oder einfach so krass davon, so eine Diskrepanz da ist, dass man sagt, auch wenn es jetzt wirklich das Gegenteil ist, es macht einfach keinen Sinn, es ist nicht glaubwürdig. Und das ist einfach so ein Bruch, dass es, denke ich, auch ganz viele Leute rausgerissen hat. Ich hatte auch ein, zwei Kolleginnen, die sind früher gegangen und fanden den Film bis dahin ganz gut. Und als ich dann erzählt habe, ja, aber so ging es aus, waren die so, what? Also das ist so ein Film, wenn du den früher nicht, also wenn du den nicht zu Ende geguckt hast, hast du echt ein Problem, weil das Ende halt wirklich alles nochmal ändert.
Ja, genau. Also es ist kein Film, wo man denkt, okay, ich weiß schon, worauf das hinausläuft oder so. Also da gibt es schon so eine Disruption. Und da finde ich ganz spannend, dass du sagst, dass man das dann eher, ja, vielleicht allegorisch, metaphorisch, wie auch immer, verstehen muss. Und ja, leuchtet mir ein, auf jeden Fall, diese Sichtweise. Ich glaube, da werden einige Probleme mit dem haben. Ich fand auf jeden Fall, dass sich die Kontinuitätslinien in seinem Werk, also Michel Franco, die ziehen sich hier ganz gut durch. Also ich habe New Order gesehen und dann gab es ja auch noch Sundown, ne? Dieser Film mit
und
Tim
Memory.
Roth.
Und der war auch schon mit Jessica Chastain. Ja. Und also ich muss Michel Franco lassen, dass er einen sehr klaren Stil hat. Er hat auch einen interessanten visuellen Stil. Er hat bestimmte Themen, die er auch immer wieder anpackt. Und dem muss ich einen gewissen Respekt zollen. Aber seine politische Haltung ist halt zutiefst verwerflich. Und für mich geht eben diese politische Haltung auch über... Also wer meine Kritiken so ein bisschen kennt, weiß das. Das geht für mich über Filmstilismen oder über Ästhetik oder Schauspiel. Das ist für mich so die Essenz eines Films. Was ist die gesellschaftliche Botschaft? Und das ist halt hier wirklich, wirklich abgründig auf jeder Ebene. Und dadurch, dass der Film so kaputt, also so sehr in zwei Teile zerbricht, funktioniert er halt auch als nichts. Er funktioniert nicht als Drama, er funktioniert nicht durchgehend als Parabel, er funktioniert auch nicht als Allegorie. Es ist dann letztendlich so Scherben.
Ja. Und also letztendlich, ich kann da auch jetzt keine durchgehende Empfehlung aussprechen für den Film. Also da fand ich so Sachen, die Sundown zum Beispiel gemacht hat, schon einfach interessanter, glaube ich. Aber ist auf jeden Fall ein Film, an dem man sich letztlich reiben kann, besonders wenn man vielleicht noch nicht so mit dem Werk Frankos vertraut ist, weil man dann schon was Diskussionswürdiges auf jeden Fall präsentiert bekommt, oder?
Ja, man hat auf jeden Fall da Material zum Diskutieren und zum Streiten. Und das ist ja auch an sich immer schon ganz gut. Ich finde ja, die schlimmsten Filme sind die, die so nichtssagend sind.
Ja, und ja, ich glaube, damit können wir es belassen erstmal. Also so eingeschränkte Empfehlung, würde ich sagen. Auch würdest du...
Ja, ich kann ihn nicht empfehlen. Also oder beziehungsweise nur, wenn ihr euch damit halt auseinandersetzen und darüber ärgern wollt, ja, oder darüber diskutieren wollt, dann... ist er natürlich interessanter Stoff, aber nicht in dem Sinne, dass er gut sei.
Ja, ja, also bei mir ist er auch relativ weit unten, aber ja, ich fand ihn zumindest, ich hatte ein bisschen Redebedarf nach dem Film. Ja, und dann dachte ich, weiten wir noch den Blick ein bisschen wieder auf diese Kategorie oder Sektion des Festivals, die für mich in diesem Jahr noch ein bisschen kurioser ist als in den vergangenen, und das ist diese Special Sektion, weil in der Vergangenheit habe ich die meistens so abgetan, im Sinne von, okay, da laufen halt die großen Stars rum in irgendwelchen B- und C-Filmen aus ihrer Filmografie.
Lange wurde so immer gesagt, Special Mülleimer der Berlinale, und das traf halt auch wirklich zu, weil da so, also nicht einfach jetzt Blockbuster, sondern richtig schlechte Blockbuster, das muss man sagen, ne? Schlechte Blockbuster, die dann wirklich unter ferner Liefen waren und sonst es nie auf ein A-List-Festival geschafft hätten, um nicht wenigstens ein paar Stars herzubringen.
Ja, und dieses Jahr kommt es mir schon ein bisschen anders vor. Also
letztes Jahr war es ja schon anders. Letztes Jahr hatten wir schon einige richtig gute Special-Filme mit Love Lies Bleeding zum Beispiel.
Ja,
Cuckoo. Also Cuckoo war kein Geniestreich, aber es war ein interessanter Film.
Mhm.
Und da hatten wir schon einige, das hat schon mal das Special rausgerissen, und dieses Jahr geht es eigentlich in diese Richtung weiter.
Ja, und sogar Da ist ja auch dieser 4-5-stündige ukrainische Film zum Beispiel drin, wo ich mir auch denke, okay, warum ist der nicht ein Forum oder so? Also der ist ja auch experimenteller und vor allem, der fordert einen ja einiges ab von dem, was ich bisher so gehört habe, aber ich habe den natürlich noch nicht gesehen. Aber ja, und da befindet sich eben auch der neue Film von Jan-Ole Gerster. Den kennt man von Oh Boy. Das ist ja schon, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum so eine Art Kultfilm geworden mit Tom Schilling als meandernder 20-something, vielleicht Anfang 30, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und eben sein zweiter Film, wie hieß der, Lara? War das Lara?
Kann es sein? Ich glaube, der hieß Lara.
Und mit Corinna Harfuch, ich weiß immer nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Aber ja, das war dieser Musikerfilm, so ein bisschen an die Pianistin angelehnt. Und das ist jetzt sein Debüt als fremdsprachiger Film. Also der ist hauptsächlich auf Englisch, spielt in Fuerteventura, glaube ich. Und ja, worum geht's da? Es geht um, bevor ich weitergehe, hast du den auch gesehen, Lida?
Den habe ich nicht gesehen, nein.
Okay. Steht der noch auf deiner Liste, oder?
Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich werde ich den nicht mehr schaffen. Also es ist dann wahrscheinlich so einer, der am Ende am Rand runterfällt.
Ja, ich meine, das ist ein Film, den wird man auch früher oder später sehen können, wenn man dann möchte. Der wird ja sicher im Kino auch ausgewertet irgendwie. Naja, jedenfalls also der dritte Film von Jan-Ole Gerster. Und hier sind wir eben in Spanien auf Fuerteventura. Und Sam Riley, das ist der Protagonist, der als ein Tennistrainer ist total, ja, irgendwie in seinen späten 30ern, würde ich sagen, vielleicht Anfang 40ern, und lebt eben so dahin auf der Insel. Also er führt eigentlich ein Partyleben die ganze Zeit, ist die ganze Zeit irgendwie hungover, und wenn sich da mal irgendwas ergibt mit irgendwelchen Tennisschützlingen oder so, die er dann in einem Club trifft, dann nimmt er das auch mit, aber er ist halt der, der am Ende immer wieder bäuchlings schläft und erst wieder zu sich finden muss. Das ist so ein Motiv des Films. Eigentlich ist er nicht so sehr in Szenen oder so strukturiert, wie vielmehr, dass er immer wieder aufwacht an einem Ort und dann an einem anderen Ort irgendwie. Der Film beginnt schon damit, dass er mitten in der Wüste eigentlich aufwacht. So scheint es zumindest, aber dann sehen wir, okay, die Stadt ist gar nicht so weit weg und sein Auto ist da auch irgendwie geparkt. Wie er da hingekommen ist, weiß man nicht genau. Aber das ist ein Typ, der eben schon lange dort verbracht hat. Er kennt die Leute gut, spricht auch Spanisch. Er kennt das Hotelpersonal, wo er eben auf den Tennisplätzen Unterricht gibt. Und was passiert dann? Er trifft eine Frau und ihren Sohn. Die Frau möchte, dass ihr Sohn Tennisstunden nimmt. Und diese Frau ist aber eben auch jung verheiratet mit einem Mann, den wir dann später auch noch kennenlernen. Und dann, ja, was ist das für ein Film? Er ist eigentlich viel geteilt. Er beginnt als so eine Art, ja, so eine Art Spring Breakers, so ein leicht abgehalfterter Mann, der nicht ganz weiß, was er machen soll in seinem Leben. Dann kommt diese neue Dynamik ins Spiel durch diese Familienkonstellation. Und dann wird es auf einmal ein Noir-Film. Also dann ist man auf einmal so einem Noir, aber bei Tag, also die Sonne scheint die ganze Zeit, und ich war überrascht, wie gut der Film aussieht. Also der macht da einiges richtig. Ich glaube nur, er ist ein bisschen, und das ist eine Sache, die ich nicht oft anmerke bei egal welchem Film, ist einfach ein bisschen zu lang. Der streckt sich dann im Mittelteil und man weiß nicht genau, wo er hin will. Und vieles bleibt so im Dunkeln. Es gibt so Mysterien, was die Frau dort auch angeht, aber ja, eine Person verschwindet und dann beginnt der Noir-Thriller eigentlich, der dann auch ins Pulpige immer weiter umschlägt. Und es gibt immer mehr auch so Meta-Kommentare im Sinne von, oh, die Leute, was hier gerade für eine Erwartung stattfindet, das ist eigentlich von Columbo inspiriert. Also die Erwartungen, die an irgendwelche Ermittlungen und so herangeführt werden. Aber ja, ist ein Film, mit dem macht man jetzt nichts falsch. Also ich fand den schon besonders in der ersten Hälfte sehr stilsicher. Ja, er ist ein bisschen verloren, aber so ist auch sein Protagonist ein bisschen verloren. Und zum Ende hin bekommt er wieder die Kurve, würde ich sagen. Da hat er mir dann wieder besser gefallen. Also ja, würde ich auch sagen, eine eingeschränkte Empfehlung.
Ja, dann habe ich noch einen für euch, nämlich auch einen, den ihr bestimmt bald im Kino sehen könnt, von Andreas Porchaska. Der war hier schon mal, ich glaube 2014 oder 17 oder so, jedenfalls ist es schon lang, lang her, mit Das finstere Tal. Das war bis dahin genau sein letzter. Den hat er ja schon im Panorama. Jetzt hat er den Panorama-Eröffnungsfilm Welcome Home, Baby. Das ist wieder ein sehr düsterer Film und es ist sein erster Kinofilm seit damals Das finstere Tal. Also wie ich im Gespräch mit ihm, denn ich hatte ein Interview mit ihm, das wird doch noch auf Movie Break erscheinen. Also da erzählt er auch ein bisschen, wie das jetzt auch eine Rückkehr zum Kino ist nach sehr vielen Fernseharbeiten, die er auch nicht einstellen wird, die Fernseharbeiten, aber er will jetzt nebenher auch wesentlich mehr Filme wieder drehen. Und Welcome Home Baby befasst sich mit ganz ähnlichen Themen, die schon in Das finstere Tal eine Rolle spielt, nämlich die Vergangenheit in einem kleinen österreichischen Ort, die von der Protagonistin Besitz richtig ergreift. Nur spielt dieser Film eben in der Gegenwart diese Krankenwagenfahrerin, also seine Notsanitäterin aus Berlin, erbt ein Haus in einem kleinen österreichischen Ort, zieht dann nur für ein paar Tage da runter, um das ganze Erbe abzuwickeln, will eigentlich sofort zurück nach Berlin, aber sie wird da schon empfangen, als ob sie denn jetzt Dauergast wäre. Also man fragt sie, wann denn jetzt der nächste Termin in der Arztpraxis sei und lädt sie für nächste Woche und dergleichen ein. Und alle ihre Erklärungen, dass sie doch nach Hause gehe, werden ignoriert. Und man spürt deutlich die Bedrohung unter so einer oberflächlichen Freundlichkeit, wobei die Freundlichkeit auch immer was Übergriffiges hat. Und schon allein diese Atmosphäre ist es meiner Meinung nach wert, den Film zu sehen. Die ganzen Settings und Interiors sind auch unglaublich versifft, vermieft und haben wirklich dieses, dass ich das Gefühl hatte, man steht so bei Oma im Wohnzimmer.
Naja.
Also diese Art von Einrichtung, die dann picobello aufgeräumt ist, aber alles wirkt irgendwie vergilbt, alt, abgestanden und nichts wirkt wirklich sauber und frisch, aber umgekehrt findest du auch nirgendwo wirklich ein Staubkorn. Also diese Art von Paradox und natürlich diese dezente Atmosphäre, die ich auch ganz oft schon in kleinen Orten gespürt habe, wenn die Leute oberflächlich nett sind, aber unter dieser Nettigkeit herrscht so eine Art skeptisch abneigende Toleranz, die jeden Moment umkippen kann und man denkt, die holen jetzt gleich ihre Mistgabeln raus, wenn ich hier eine Stunde nach Sonnenuntergang noch bin. Und genau das herrscht dort. Also ein Film, der sehr interessante Themen anschneidet, stilistisch interessant ist. Er ist auch ein bisschen verworren und jetzt kein Meisterwerk, aber ich denke, wenn ihr Horror mögt, dann wird er euch ganz gut unterhalten. Und ich versuche ja hier auf der Berlinale immer das, was ich schon in Sundance gemacht habe, nämlich alle Horrorfilme mitzunehmen. In Venedig und Cannes geht das nicht. Da gibt es einfach nicht genug Horrorfilme. Also wenn da mal einer ist, dann freut man sich schon. Aber hier gibt es inzwischen ein paar Horrorstreifen oder Thriller, sehr düstere. Und die versuche ich dann nach Möglichkeit alle zu kriegen.
Ja, wundert mich eigentlich, dass die Berlinale nicht wie andere Festivals so eine Midnight-Section hat, ne? Weil das würde sich ja für so ein Publikumsfestival ganz gut anbieten.
Also tatsächlich hatten wir in manchen Jahren auch schon genug Filme, um da so fünf oder so, wo man dann sagen könnte, das kann man eine Schiene mitfüllen. Wenn man immer nur ein, zwei Filme hat, dann ist es natürlich ein bisschen lieblos, aber mit so fünf oder sechs Filmen, das würde ja schon reichen für eine Midnight. Also vielleicht kommt das ja noch. Das hätte ich persönlich lieber gesehen als Perspectives, aber gut.
Ja, und Trisha Tuttle, die kommt ja aus den USA, also vielleicht bringt sie da was mit rüber noch, was die Kultur angeht. Ja, aber schon eine Empfehlung, dieser Film?
Ich würde sagen, ja, auf der Ebene intelligenter Unterhaltung ist das eine Empfehlung. Ne? Ihr müsst jetzt hier kein Kunstfilmmeisterwerk erwarten, aber schon eine Empfehlung, ein Film, den man gerne sieht.
Okay, also das war Home Sweet Home.
Welcome Home, Baby.
Oh, sorry.
Ich will auch immer Home Sweet Home sagen und ich glaube, es gibt hier auch einen Film, der so heißt. Das ist da manchmal so.
Vielleicht bin ich deshalb durcheinander gekommen.
Wir haben heute ganz viele Filme mit ähnlichen Titeln dieses Jahr.
Okay, also Welcome Home, Baby. Und in welcher Sektion lief der noch?
Panorama.
Hin? Okay, Panorama. Ja, okay. Da passt er ja so am besten hin,
ja,
ne?
Ja, da passt er ganz gut hin.
Okay. Gut, ja. Wir wollten noch ganz kurz ein, zwei Worte verlieren, aber das geht ganz schnell zu Rebecca Lankiewicz. Lankiewicz, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht.
Ich wollte Lankiewicz sagen.
Oh, es kann sein.
Aber niemand weiß es, ne? Das ist ein Rätsel.
Eine Britin, glaube ich, und hat hier ihren Debütfilm Hot Milk mit der großen Fiona Shaw und daneben auch Vicky Krieps und
Emma McKay,
ja, genau.
Und Vincent Perez ist dann auch in so einer Nebenrolle.
Ja, mit dem bin ich jetzt gar nicht vertraut, ehrlich gesagt, aber woher kennt man den?
Ich glaube, ich habe den zuletzt auch in Kiss of the Spider-Woman, diesem Remake oder so.
Das Remake,
so, das glaube ich, habe ich den da gesehen.
Na gut, okay, dann.
Also man sieht ihn ab und zu mal irgendwo, das ist so ein Name, der ist ein bisschen klingelt.
Okay, ja. Und ich hatte eigentlich schon eine gewisse Erwartung, vielleicht auch einfach nur, weil man vorher schon wusste, der ist von Mubi gekauft worden. Und ja, will man das jetzt irgendwie als Kriterium nehmen? Ich habe so gemacht, war denn entsprechend, das kann ich schon vorweg schicken, da war ich schon ein bisschen enttäuscht von diesem Film. Und ja, ein bisschen. Also das war gar nichts für mich. Das ging sogar so weit, dass ich mich schon leider fragen musste, ist Vicky Krebs eine gute Schauspielerin? Also ich will das gar nicht so sagen, aber sie hat so eine ganz üble Rolle in diesem Film. Also es geht, die Grundkonstellation ist ja ziemlich interessant. Das ist die von Emma Mackey gespielte junge Frau. Sie ist Studentin, macht gerade ihren Doktor, aber kommt nicht dazu, weil ihre Mutter, gespielt von Fiona Shaw, also die meisten Leute kennen sie wahrscheinlich als Aunt Petunia aus Harry Potter, aber ja, ist natürlich eine große britische Schauspielerin, auch für Theater, glaube ich, bekannt. Jedenfalls, sie fristet ihr Dasein meistens in einem Rollstuhl. Das ist jetzt vielleicht nicht eine gute Wortwahl, aber ich sage das so, weil sie eben mit ihrer eigenen Situation sehr, sehr unzufrieden ist. Und es gibt auch immer noch Anzeichen dafür, dass sie in der Lage ist, eigentlich ihren Rollstuhl zu verlassen. Aber es gibt nicht so wirklich ein Muster dafür und es gibt keine Erklärung dafür, wann das möglich ist und wann nicht.
Man rätselt halt auch so ein bisschen, ob es jetzt psychosomatisch ist, genau, was sie da hat, ob das eine unentdeckte Krankheit ist, ob sie vielleicht auch Münchhausen-Syndrom hat und alles nur simuliert oder halt sich einfach wirklich einbildet, sie sei krank. Das ist alles sehr im Wagen.
Ja, und es wird dann gesagt, dass die Protagonistin, ja, sie arbeitet, wenn sie denn dazu kommt, an Margaret Mead, glaube ich, ne? Die große
Anthropologin.
Genau, Anthropologin und Ethnografin, hat ja auch Filme gemacht.
Ja.
Und sie sind auch, hier sind wir auch in Spanien. Wir sind, glaube ich, in
Almería, ja, ja. Ist so ein kleiner, leicht verfallener Küstenort.
Genau, und ist auch immer mal wieder so ein bisschen eingefangen, aber eigentlich haben wir sie jetzt nicht so am Industriehafen so zu tun, sondern wir sind da in so einer Luxusklinik. Dafür wurde sehr viel, ich glaube, dafür wurde eine Hypothek aufgenommen von der Mutterfigur. Und jetzt soll eben der Sache auf den Grund gegangen werden, ob dieses Rollstuhl-Dasein, ob sie sich davon befreien kann oder nicht. Aber wenn man eher der Auffassung ist, dass es da in psychosomatische geht, dann ist die Mutterfigur eben nicht bereit dazu, über ihre Vergangenheit zu sprechen und sich dem zu öffnen, was vielleicht gewisse Blockaden in ihrem Körper auch auslösen könnte. Also von der Grundkonstellation schon ziemlich interessant, oder?
Durchaus, auch gerade weil dieses eben doppelte Zwangsverhältnis, einmal die Mutter, die so indirekt ihre Tochter durch Münchhausen kontrolliert, mhm, und da gab es ja sowohl mit Münchhausen als auch Münchhausen bei Proxy reale Fälle, wo Eltern ihre Kinder komplett kontrolliert haben, entweder um sich selbst als Opfer zu inszenieren oder um sich als tolle Pflegekraft eines kranken Kindes zu inszenieren, und das wäre schon interessant gewesen, da hätte man auch in ganz viele Richtungen gehen können, aber leider macht der Film das nicht und zieht dann auch immer sehr viele Motive mit rein, die auch an sich interessant sein könnten, aber niemals richtig ausgebaut werden. Also zum Beispiel dieses griechische Sagenmotiv, wir haben da Vicky Krebs und die wie so eine Amazone auf ihrem Pferd auch aussieht, ja, mit der Frisur und der Kleidung. Wir haben mal das Medusa-Motiv in den Quallen und all solche Sachen, aber das wird niemals wirklich vertieft. Es bleibt immer nur so eine vage Geste.
Ja, und ich glaube, der Film tut sich keinen Gefallen damit, dass diese Vicky-Krebs-Figur dann so zentral wird und dass dann eher so eine, auf so eine Liebesgeschichte hinausläuft, wo dann die Machtdynamik so ausgelotet wird, weil das ist vielleicht das Uninteressanteste am ganzen Film, zumindest schien es mir so, ich weiß nicht.
Ja, der verliert sich dann auch in dieser Art Nebenhandlung und dann, mhm, geht es kaum, man denkt, es wird, das ist auch das Problem, man denkt, es geht um die Mutter und die Tochter und das wird ganz aufwendig etabliert,
ja,
und dann, wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, erzähl mir was von den beiden, dann wechselt der Film, etabliert wieder ganz aufwendig und dann, wenn man dann sagt, gut, dann geht es um die zwei, was ist jetzt los, wird wieder ein Sprung gemacht, dann ist man auf einmal beim Vater in Griechenland, da so eine kurze Zeit lang, ja, was aber auch nur so eine ganz kurze Episode ist, und so wirkt es wirklich, als ob der Film uns schon ein bisschen, also uns fast an der Nase herumführt, weil er eben immer dann, wenn wir uns anfangen, für Figuren zu interessieren oder zumindest versuchen, zum nächsten springt und das alles fallen lässt und dann auch nicht wieder überzeugend aufgreift. Und auch hier gibt es eben, was ich nicht ganz auserzählen möchte, aber es gibt auch hier ein so eine, sagen, Schockende, das dann eine sehr radikale Konfrontation herbeibringen soll, die aber dann also lächerlich wirkt und in dem, was sie aussagt, also auch ethisch fragwürdig.
Ja, und das ganz ab davon, wie wirklich unplausibel diese Szene ist, ne? Weil man kann sich vorstellen, wie die Szene ausspielen würde, also wie die sich abspielen würde. Und zu keinem Zeitpunkt würde man denken, dass so wie der Film es darstellt, dass sich diese Szene auch so entwickeln würde.
Ja, so eine typische Szene, die passiert halt nur in Filmen und das ist dann selten ein gutes Zeichen.
Ja, also davon würde ich definitiv abraten. Das war so einer der schlimmsten Filme, die ich hier gesehen habe.
Ja, verschenkte Lebenszeit halt.
Ja, vielleicht nicht ganz schön, dass wir auf so einem Downer enden, aber wir können ja noch eine kurze Voraussicht wieder ankündigen. Also ich freue mich ganz, ganz doll auf diesen Sundance-Film, den du schon gesehen hast.
Ja, ich habe jetzt schon manchmal so, ich habe bei allen Leuten gesagt, der ist so toll, der wird der Beste. Jetzt frage ich mich, ob alle jetzt ganz enttäuscht sind, weil Lila gesagt hat, der ist ja so super. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass der irgendjemanden wirklich enttäuscht. If I had legs, I would kick you.
Genau, auch von einer Debütantin, ne?
Mary Bronstein und mit Rose Byrne besetzt.
Mhm. Also auf den freue ich mich und der ist ja dann endlich heute Abend zu sehen und ich freue mich auch noch sehr auf, ja, einen Filmmaker, auf einen Filmemacher, mit dem du, glaube ich, gar nichts anfangen kannst. Radu Jude hat auch noch seinen neuen Film hier.
Ja, der ist, also er fing bei mir sehr stark an, ich mochte seine ersten Filme wirklich, aber dann ging es irgendwann nur noch bergab und letzter Zeit nervt er mich so, dass ich jetzt an dem Abend, an dem Radu Jude läuft, werde ich den Horrorfilm, der parallel im Special läuft, gucken und dann hoffentlich damit den gucke ich ja heute Abend. Nee, dann gucke ich parallel Leibniz, den Edgar Reitz Film und
Den werde ich auch sehen.
Da werde ich hoffentlich dann einfach mich besser amüsieren. wenn ich den Regisseur wirklich da viel von ihm gesehen habe und ihn gar nicht so mag, dann muss ich das auch nicht immer machen. Dann gucke ich lieber was, wo ich hoffe, dass es mir gut gefällt.
Ja, und gleichzeitig noch ein Statement gesetzt damit. Statement wäre auch noch ein Stichpunkt für die Tilda Swinton-Rede, die ja hier ihren goldenen Ehrenbären bekommen hat. Wollen und können wir jetzt gar nicht groß darauf eingehen, aber es hat wieder für allerhand, gerade so in Deutschland, für Kontroversen gesorgt, weil sie sich eben politisch geäußert, positiv der BDS-Bewegung gegenüber und das kommt traditionell in Deutschland ja nicht gut an. Und ja, ich glaube, damit belassen wir es erstmal. Diese Rede kann sich ja jeder selbst ansehen und zu eigenen Schlüssen kommen. Und ja, wir versammeln auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder alle drei von uns zusammen.
Schleppen Jakob an.
Genau. Und dann reden wir unter anderem über Mickey 17.
Genau.
Und danke, Lida. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.